Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Zweifel am Erfolg des synodalen Wegs, die gab es von Anfang an. Und zentral war von Beginn an ja der Einwand, was da immer auch in Deutschland entschieden wird von den Synodalen. Am Ende entscheidet doch in der katholischen Kirche der Papst. Und eben dieser Papst hat das bei Gelegenheit ja auch unterstrichen. Aber der Einwand hat immer auch ein bisschen verschleiert, dass es ja auch unter den deutschen Bischöfen keineswegs Einigkeit gibt, was die Ziele und Forderungen des synodalen Wegs angeht. Jetzt hat man es quasi schwarz auf weiß, denn bei der Abstimmung über ein sehr wichtiges Grundsatzpapier, nämlich das zur katholischen Sexualmoral, wurde am Donnerstag bei der vierten Vollversammlung nicht die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht unter den Bischöfen und damit ist das Papier abgelehnt. Aber nachdem Donnerstagabend und auch Freitagmorgen noch der Schrecken groß war, sah das Bild dann an den folgenden Tagen wieder ganz anders aus. Erleichterung, teils sogar Jubel, weil andere wichtige Dokumente ihre Mehrheit bekommen haben. Etwa der Grundtext über die Rolle der Frau in der Kirche. Was ist da passiert in Frankfurt? Das frage ich jetzt meinen Kollegen Klaus Hofmeister, der das Treffen in Frankfurt für uns beobachtet hat. Herr Hofmeister, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also, am Donnerstag wird ein wichtiges Dokument überraschend abgeschmettert. Schrecken ist groß. Am Freitag und Samstag werden dann alle weiteren Grundsatzpapiere, Handlungstexte beschlossen, die teils ja nicht weniger kontrovers waren als eben dieser Text über die Sexualmoral. Am Donnerstag haben die Ersten das Projekt schon für tot erklärt. Am Samstag klingt es jetzt nach Aufbruch. Erklären Sie uns, was ist da passiert in Frankfurt?
Ja, es war, glaube ich, ein synodaler Lernprozess, muss man schon sagen, denn den Bischöfen ist im Grunde klar geworden, welches fatale kirchenpolitische Signal sie da mit dem Nein ausgesendet haben. Noch ein Nein wäre sicherlich das Ende dieses gesamten Projektes gewesen und sie haben dann einfach erlebt, was Synode heißt, einfach direkt konfrontiert zu sein mit den Folgen so einer Entscheidung. Massiv war der Unmut der Synode, weil sich eben nur 3 der 21 Nein-Bischöfe vorher an der Debatte beteiligt haben, also sich nicht am Gespräch beteiligen und dann mit dem roten Knopf bei der Abstimmung einfach seine Macht ausüben. Das sei nicht Synodalität, wetterte Irmestetter-Karp, die Präsidentin. Und sie haben auch gemerkt, die Bischöfe, welche massiven Verletzungen sie auslösen bei den Synodalen, die sich selbst als queer verstehen und denen mit dem Text eine positive Sicht ihrer Sexualität eröffnet werden sollte, wie abgrundtief enttäuscht die waren. Und dann gab es auch noch ein synodales Lernen bei Bischof Betzing, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Er legte seine, ich würde mal sagen, noble, aber auch ein bisschen naive Zurückhaltung ab und rief seine Bischofskollegen im Grunde wie ein Fraktionsführer dann anschließend vor jeder weiteren Entscheidung zusammen für Probeabstimmung, damit so ein Desaster einfach nicht wieder passieren kann.
Oberflächlich betrachtet kommt einem die Bilanz da jetzt vom Wochenende ein bisschen widersprüchlich vor. Also ein Text über die Sexualmoral, der wird erstmal abgelehnt, aber dann zum Beispiel werden Handlungstexte zum Thema Sexualmoral und Homosexualität beschlossen. Welche Reformschritte sind da jetzt in Frankfurt getroffen worden und welche nicht?
Ja, abgelehnt wurde dieses Grundsatzpapier, ein Neuaufbruch in der katholischen Sexualmoral, also Sexualität als positive Kraft, nicht als Einfallstor des Bösen, die Würdigung der sexuellen Identität eines Menschen, wie immer sie auch sei, auch jenseits des binären Mann-Frau-Schemas. Das Papier räumt nebenbei auch das päpstliche Pillenverbot aus dem Weg und enthält sogar Würdigung, wie es heißt, selbststimulierender Sexualität, also Masturbation. Das war immerhin für 61% der deutschen Bischöfe akzeptabel, aber eben nicht für die nötige Zweidrittelmehrheit. Meine Vermutung ist, da war zu viel Gender-Rhetorik mit drin und das ist ja so ein klassisches Feindbild konservativer Kreise. Deshalb ging da manchen das nicht zu quer runter. Aber immerhin nach dem Eklat ging es dann mit dem Grundsatzpapier positiv weiter für die Öffnung der Ämter für Frauen. Das ging dann durch. Das soll Bewegung in der Frage der Priesterinnen bringen auf Weltebene. Und diese Handlungstexte zur Sexualethik, die kamen durch meiner Vermutung nach, weil die sehr eng abgegrenzt waren. Also da geht eine Bitte um Streichung von Homosexualität aus der Liste schwerer Sünden im Weltkatechismus jetzt nach Rom und die Verabredung, homosexuelle Menschen im kirchlichen Arbeitsrecht nicht mehr mit Entlassung zu bedrohen. Das ist ja ohnehin schon auf dem Weg in der Deutschen Bischofskonferenz. Also die Reformblockade löste sich auf, ob aus innerer Einsicht oder einfach auch nur aus Angst vor einem weiteren Eklat, lässt sich schwer sagen, aber sicherlich ist beides dabei.
Man hatte ja das Gefühl, da ist am Donnerstag erstmal viel Vertrauen oder viel Porzellan zerschlagen worden. Sie haben ja gerade schon angedeutet, da waren sehr emotionale Reaktionen teils vor Ort zu beobachten. Wie wird sich das auf die weitere Zusammenarbeit auswirken?
Ich glaube, es bleibt ein Misstrauen. Der Schock vom Donnerstag wird nachwirken, dass die Bischöfe gerade jetzt bei der Sexualmoral die Zustimmung versagt haben, die ja seit vielen Jahrzehnten im Grunde im Kirchenvolk nur noch mit Kopfschütteln quittiert wird. Das zeigt, dass da auch Welten auseinanderklaffen. dass sich das Volk nach vorne bewegt, aber die Hirten, manche Hirten zurückbleiben. Weihbischof Schwaderlapp begründete seine Ablehnung zur Sexualethik mit seinem Bischofseid, Zitat, die kirchliche Lehre rein und unversehrt bewahren zu müssen. Da fragen sich natürlich viele, wem gehört eigentlich die Loyalität dieser Bischöfe? Offenbar nicht dem Volk, das das alles nicht mehr versteht. Aber man weiß bei solchen Leuten wie Weihbischof Schwaderlapp aus Köln überhaupt wenigstens, wo man dran ist. Die meisten der anderen 40 Weihbischöfe bleiben undurchsichtig für die Versammlung. Das ist ein Problem. Deshalb hat die Versammlung nach dem Eklat viele Abstimmungen als namentliche Abstimmungen erzwungen, damit die Reformgegner einfach Gesicht zeigen müssen und das Kirchenvolk sie anschließend entsprechend befragen kann.
Und wie ist jetzt die Situation in der Deutschen Bischofskonferenz? Sie haben es im Prinzip schon angedeutet. Es gibt Bischöfe, die haben die Ablehnung des Textes am Donnerstag scharf kritisiert, zum Beispiel Heinrich Timmer Evers aus Dresden-Meißen. Gibt es da inzwischen eine Art Lagerbildung in der Deutschen Bischofskonferenz? Spaltung vielleicht sogar?
Ja, die Lager sind einfach Realität, muss man sagen. Die werden sich auch nicht auflösen. Die Brücken sind nicht da. Man wahrt noch die Einheit als Bischofskonferenz, aber inhaltlich sind da Welten. Auch Bischof Betzing will ja das Papier über die Sozialethik trotz der Ablehnung in seinen Gremien im Bistum empfehlen zur Lektüre und zur Weiterbearbeitung. Und der sprach im ersten Affekt auch von einer Kirche der zwei Geschwindigkeiten, die sich da abzeichnen. Das haben ihm die konservativen Bischöfe Oster und Kardinal Wölki dann sofort vorgeworfen. Es gehe ihm offenbar gar nicht mehr um die Einheit der Kirche in Deutschland. Aber diese Kirche der zwei Geschwindigkeiten, die ist einfach da. Ein Bischof Voderholzer in Regensburg wird nie wie sein Kollege Bischof Betzing in Limburg zum Beispiel eine Stelle für queere Jugendarbeit in seinem Bistum einrichten. Also so wird das auch manchen Beschlüssen des synodalen Weges gehen. Die werden mit unterschiedlicher Leidenschaft in den verschiedenen Bistümern umgesetzt werden.
Letzte Frage. Kommenden März ist dann ja die fünfte und letzte dieser Vollversammlungen geplant. Wie wird die Arbeit des synodalen Wegs jetzt weitergehen?
Es stehen einfach noch andere Reformpapiere auf der Tagesordnung. Wir sind ja hier bei der vierten Versammlung ziemlich aus dem Tritt gekommen. Ein Plädoyer für den Diakonat der Frau steht noch an. Die Bitte an den Papst, verheiratete Priester zuzulassen, wird noch in zweiter Lesung debattiert werden. Und alles andere wird dann an einen synodalen Rat überwiesen. Das ist ja noch eine ganz wichtige Entscheidung. Dieses kirchenleitende Gremium auf nationaler Ebene aus Bischöfen und Laien, das soll nämlich dieser synodale Rat dann am Ende sein, ist hier in Frankfurt beschlossen worden und damit wird das Prinzip Synodalität im Grunde auf Dauer gestellt, damit auch die Möglichkeiten für diese Lernprozesse, die man hier in Frankfurt gesehen hat, und das ist schon ein entscheidender Schritt in die Zukunft, für eine andere Zukunft in der katholischen Kirche.
Die vierte Vollversammlung des Synodalen Wegs, offenbar eine turbulente Veranstaltung, und Klaus Hofmeister hat die für uns beobachtet. Dankeschön.